Willkommen beim Zylonensender. Der amerikanische Film wird 30. Also der amerikanische Film wird 30, über den wir heute reden. Und zwar im nächsten Jahr. Dann haben wir nämlich 30 Jahre später als 1995. Und wem das hier bekannt vorkommt, das gleiche habe ich letztens schon mal gesagt, als wir über den Film Leon der Profi gesprochen haben. Der war nämlich von 1994. Und inzwischen sind wir ein Jahr weiter und auch fast wirklich ein Jahr weiter. Wir sind jetzt bei 1995 und reden über Heat. Was verbindet die beiden Filme, Phil?
Natalie Portman.
Richtig. Vielleicht sollte ich euch erstmal begrüßen.
Einfach.
Und jetzt kommt Robert De Niro, der in Ronin mit Jean Reno gearbeitet hat, der in Leon der Profi mit Natalie Portman zusammengearbeitet hat.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ronin können wir auch mal machen.
Dann schreib ihn auf die Liste.
Hi, ich bin auch da.
Hallo Jan. Und Phil haben wir nur im Hintergrund Hallo sagen hören. Sag nochmal Hallo.
Das ist okay. Hallo, okay, hallo.
Gut. Dann fehlt
ich fühle mich wohl im Hintergrund.
Ist auch gar nicht chaotisch heute, die Begrüßung. Dann fehlt noch der Ben.
Hallo.
Dann haben wir alle.
Das ist ein bisschen außer Übung.
Ja, das stimmt. Wir haben irgendwie nachgelassen hier mit Zeit.
Podcast-Urgesteine.
Ja. Nachgelassen dieses Jahr. Das ist erst der dritte Podcast in diesem Jahr, glaube ich. Wobei der eine noch im, ich glaube, am 30. Dezember letztes Jahr aufgenommen wurde. hat sich der Jan noch beschwert, dass wir ja noch gar nicht 1994
haben. Was? 1900?
Ja, 1994, also 30 Jahre später.
Ach so, ja.
Und deswegen.
Das lasse ich jetzt einfach, weil wir strahlen das einfach 2024.
Nein, da kommt natürlich noch 2024. Das schneide ich raus, wenn das 2025 kommt. Nein, der kommt noch vor Weihnachten. Wir machen bestimmt noch einen. Ja, genau. Gut. Also, Heat. Heat ist ein, was ist das denn? Ein Kriminaldrama, würde ich sagen. Ich habe überhaupt nicht geguckt, was Wikipedia in der Kategorie sagt. Ich würde ihn nicht als Actionfilm bezeichnen, weil er, obwohl er schon viel Action drin vorkommt, sondern mehr als irgendwie als Drama, weil der ja schon mehr Tiefgang hat als ein schnöder Actionfilm. Oder nicht? Was würdet ihr denn sagen, ohne in die Wikipedia zu gucken?
Zu spät.
Ja.
Ist auf Kurzfalltaste 1.
Ich würde sagen Kriminaldrama oder Thriller. Kriminalthriller irgendwie.
Ja, Kriminalfilm sagt auch die Wikipedia.
Kriminalfilm, okay. Aber was sagt denn die Englische?
Die sagt, bla bla bla, American Crime Film.
Okay, na gut.
Also IMDb hat Cop-Drama oder eben Crime-Drama.
Na ja gut, dann liegen wir alle nicht so falsch.
Die haben aber auch ein Schlagwort Heist.
Mhm.
Das ist ja auch ein Heist-Movie, aber jetzt nicht so wie Ocean's 11.
Ja, stimmt, das ist auch ein Heist-Movie. Vor allem, weil ich auch glaube, dass sich sehr viele Computerspiele ganz viel davon genommen haben, insbesondere Payday.
Ja, da habe ich auch, mehrfach dran gedacht.
Jetzt. Ja, da gibt es genau
solche Szenen. Ich muss aber auch an GTA 5
Heist denken. Ja, genau, auf jeden Fall auch, ja. Beides auf jeden
Vorbereitung.
Fall.
Am Anfang konnte ich mir richtig gut vorstellen. Erst muss man einen Krankenwagen stehlen, man muss einen Truck stehlen, man muss die Fahrplanrouten des Geldtransporters herausfinden.
Und dann die berühmte Szene aus Heat, zu der wir nachher sicher ausgiebig kommen, die findet sowohl dann auch in Payday als auch in GTA 5 und wahrscheinlich auch 4 schon auch immer wieder statt, dieses Fliehen aus der Bank durch die Straßen und so weiter. Mhm. Ja, ich hatte den Film ja als Backup sozusagen vorgeschlagen und letztendlich haben wir ihn jetzt doch genommen, weil Phil gesagt hat, da hat er mehr Lust drauf als auf einen anderen, den wir jetzt nicht nennen, weil, Spoiler, wollen wir nicht verraten. Wow. Ich hatte ihn angekündigt als Background-Film mit, das ist der kälteste oder der farblich kälteste Film, der je in Los Angeles gedreht wurde, weil Los Angeles normalerweise ja immer warme Farben hat als Palmenstadt und Strandstadt. Und Heat zeichnet sich dadurch aus, obwohl er Heat heißt, dass er vor allem blaue Farben hat als Color Grading.
Aber Heat kommt ja mehrmals, also allein von der Story vor, aber es wird ja auch mehrmals genannt im Film, ne? Also Robert De Niros Charakter sagt ja, man soll sich wenn halt the heat below your feet oder ne, wenn das, wenn es zu heiß wird, genau, ja, muss ich in 30 Sekunden von allem lösen können, das um abzuhauen.
Wird, genau, der Satz wird zweimal zitiert, genau, das zitiert er zweimal. Und von daher wundert es mich tatsächlich ein bisschen, dass der Film im Deutschen auch einfach nur Heat heißt. Weil damit diese
Und nicht diese, die, ja, die Wärme unter unseren, ja, Füßen.
Ja, ja, ja. Weil damit diese Anspielung halt schon verloren geht, wenn man nicht weiß, was Heat heißt. Und normalerweise wird doch alles irgendwie übersetzt. Und etwas, wo man sogar im Film erklärt, warum der Film so heißt, finde ich ein bisschen komisch, dass ausgerechnet das nicht übersetzt.
Aber er hat tatsächlich im Deutschen noch einen Untertitel.
Hat er?
Ja. Er heißt Heat, besessen vom Verbrechen, getrennt durch das Gesetz.
Echt? Das ist der Untertitel? Quatsch. Nein. Das ist einfach nur
so steht's auf dem Poster.
Ja, das ist so ein Anspieler, so ein fast so ein Trailer oder so ein Teaser ist das. Aber das ist,
das ist das offizielle Poster.
Ja, aber ich glaube trotzdem nicht, dass der, wenn du in den deutschen Titeln, also in der Wikipedia steht der
da
nicht.
Nee, da steht das nicht. Ah.
Okay, dann ist das einfach ein ja.
Eine Erklärung, damit wir dummen Menschen das
verstehen. Ja, ein Titel. Es ist aber gewohnt scheiße Deutsch.
Ja. Wie so oft.
Ja, genau, aber das fiel mir halt auf, dass diese Anspielung, die ja im Film oftmals vorkommt, die kommt sogar noch öfter vor, als in diesem Satz, den man extra mehrmals nennt, damit man diese Anspielung hat. Aber die reden ja öfter von The Heat. Mhm. Und dass das einfach dadurch verloren geht, ist komisch. Finde ich, dass man das nicht mitnehmen wollte. Aber gut, vielleicht hat man auch gedacht, die meisten Leute wissen schon, was Heat ist.
Ja, oder vielleicht hat man sich auch gedacht, die meisten Leute interessiert es gar nicht so.
Meinst du?
Die sehen Al Pacino,
ich weiß nicht, und Robert, wie groß der Anteil der Zuschauenden ist, die sich, wenn sie den Film auf Englisch sehen, denken, ach ja, Heat. Ah, also wenn das im Film gesagt wird. Ich weiß nicht, wie viele Leute, wie vielen das wichtig ist. Oder ob nicht ein Großteil sich einfach eher denkt, weiß nicht, Film mit Al Pacino und Robert De Niro.
Ja.
Gucke ich mir halt an.
Kann ich nicht nachvollziehen.
Das ist ja wie Goodfellas.
Also, dass das niemandem wichtig ist, außer mir, kann ich nicht
nachvollziehen. Niemand will ich gar nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass der Anteil besonders groß ist.
Ja, aber also ich finde auch da wieder zu Ronin rüber, das sind halt so, ne, Ronin ist ja genau das Gleiche. Das heißt Ronin, weil eben, ne, dann kommt der ja irgendwann im Film auch diese kurze Analogie-Geschichte mit den Ronin, den herrenlosen Samurai, aber der wird ja auch nicht übersetzt oder so. Der heißt okay. Ja auch nicht, findet den Koffer.
Gut, aber Ronin ist ja tatsächlich noch ein Name und kein Wort, was man übersetzt.
Ja, das stimmt.
Ja, aber es ist eine Zuschreibung, ne, einer Personengruppe. Heat, ja, ist jetzt eine Zuschreibung einer Temperatur oder so. Also, weil ich sagen will, es ist einfach, es ist kurzes, einprägnantes Wort jetzt nicht irgendwie noch ausstaffiert. Und von die Filme sind ja auch recht ähnlich. Die sind auch recht erfolgreich. Die sind auch recht beliebt, glaube ich. Also auf ähnlichem Level. Und ich glaube, das war auch so diese Zeit der kurzen, prägnanten Namen. Twister. Aber der war 4 Jahre später.
Ja, möglich. Dass es da auch so Trends gab und gibt. Ja. Es war doch auch so, dass die ganzen von Tom Clancy, war das Tom Clancy? Das Kartell und die Firma, die hatten doch immer diese Artikel und Name. Und da hatte ich letztens mal nachgeguckt. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, aber das ist im Englischen ja gar nicht so. Die haben im Englischen total, also die Originaltitel sind einfach ganz anders zum Teil. Und das haben sie nur im Deutschen so gemacht. Tom Clancy-Film muss immer so heißen, immer dieses Schlagwort. Ja. Na gut.
Okay. Wusste ich gar nicht, weil das noch aus einer Zeit, da habe ich immer nur die deutschen Titel überhaupt mitbekommen.
Ja, ich kannte die auch nicht, deswegen, also die kamen mir völlig unbekannt vor, die Originaltitel.
Entschuldigung, du wolltest übergehen.
Nee.
Übergehen zu?
Ich wollte, nee, ich muss nicht übergehen. Wir können auch noch 5 Minuten über den Titel reden.
Ich habe gerade geguckt, was Michael Mann sonst noch gemacht hat.
Nein, das ist ja schon jetzt ein bisschen weit.
Nee, also, aber halt vom Namen her, weißt du, ein anderer ähnlicher Film, den er gemacht hat, hieß ja einfach nur Collateral.
Mhm.
Was aber auch ja einen Bezug zum Inhalt des Filmes hat.
Okay. Aber das ist auch auf jeden Fall nur ein Wort. Vielleicht noch dann, bevor wir jetzt zu den, du bist jetzt schon beim Cast, du bist schon wieder zweit.
Ich will noch mal über den Cast. Regie ist doch kein Cast, oder?
Ja, oder Produktion. Ich will noch mal über den Film so an sich ein bisschen reden. Es gab nämlich schon mal einen Film, der im Prinzip die gleiche Story hat, auch von Michael Mann. Die Idee hatte der nämlich schon in den 70ern und wollte eigentlich eine Serie machen darüber, oder ja, so eine Miniserie. Und da hatte er den Pilotfilm angedacht und dann auch gedreht. Der hieß L.A. Takedown in den Ende der 80er, 89. Und der kam aber nicht gut an, der Pilotfilm. Also aus der Serie ist nichts geworden, aus Gründen, weil es kein Studio haben wollte, wie die Gründe halt immer so sind. Und dann hat er aber diesen Pilotfilm dann doch als Fernsehfilm veröffentlicht und der hieß L.A. Takedown. Und das hier ist sozusagen dann nochmal die Kinoversion von dem Film, den er dann 1995 gemacht hat.
Oh, das war mir gar nicht bekannt.
Mir auch nicht. Nee. Aber ich dachte, ja,
guck grad mal, ob ich
erzähl's mal.
Da irgendwie also er durfte einmal üben und dann noch mal mit richtig Budget und,
genau.
Und so.
Ach, die heißen ja sogar gleich. Wer da gibt es ja auch Sergeant Vincent Hanna.
Ja, also das ist tatsächlich schon die gleiche Idee und also wird wahrscheinlich jetzt nicht genau gleich sein.
Aber heißt Trecho auch Trecho.
Das fand ich gut, ja.
Vielleicht hat er da gar nicht mitgespielt, weil wenn wir gleich zu den Personen kommen, gibt es zudem auch einen Fun-Fact, der sollte nämlich eigentlich gar nicht mitspielen. Deswegen, vielleicht gab es den da gar nicht, die Figur. Hm. Wer weiß. Und was man noch sagen kann, das basiert so lose auf einer wahren Geschichte. Aber Vincent Hanna, der Polizist also, der basiert auf einem wahren Polizisten, der auch einen wahren Straftäter oder ja, der so Dinger gedreht hat. Ich glaube, das war ein bisschen mehr ein Kleinkrimineller in Chicago verfolgt hat. Und der hieß auch Macaulay. Also so wie hier auch.
Der hieß sogar Neil Macaulay.
Genau, so wie hier auch der Bösewicht heißt, der von Robert De Niro gespielt wird und der Polizist, der von Al Pacino gespielt wird. Jetzt habe ich die Überleitung in den Cast gemacht.
Kommst du nicht mehr raus, ja.
Ja, genau. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es so ein bisschen auf einer wahren Begebenheit sich bezieht, weil das auch so ein Ding ist von dem Macher Michael Mann, zu dem wir dann auch gleich erst bei der Produktion kommen, dass er eben ja, so sich gerne an Realismus und ja, Kriminalrealismus dran wagt. Letztes, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war das Budget.
60 Millionen.
60 Millionen und eingespielt hat er 187 Millionen laut meiner Quelle.
Mhm. Aus heutiger Sicht irgendwie lächerlich geringes Budget.
Wenn du siehst, was alles gemacht wird in dem Film.
Ja. Und wer da mitspielt.
Mhm. Ja, aber gut, wir wissen ja auch, was zum Beispiel Indie 1 für ein Budget hatte. Es waren ja auch nur irgendwie 12 Millionen oder so.
Ja gut, aber da hat ja kein bekanntes Gesicht mitgespielt.
Aber die haben die Bundeslade dafür.
Das stimmt. Aber die hatten sie am Ende ja dann noch, also konnten sie dann weiterfahren.
Die wurde einfach bei, welches Studio war es noch? Paramount, oder?
Ja.
Ja, wurde da einfach ins Lager gelegt.
Genau. Und dann irgendwann bei eBay verkauft. Bundeslager aber stimmt, nur einmal benutzt.
Das ist schon so ein Film mit sehr vielen bekannten Gesichtern.
Ja. Und es war tatsächlich so, das habe ich nämlich auch gefunden, dass die auch auf einen Teil ihrer Gage verzichtet haben, freiwillig, um sozusagen dem Film mehr Budget zu geben. Also, die Robert De Niro, Pacino und auch andere Darsteller haben Gehaltskürzungen in Kauf genommen, habe ich gelesen.
Danny Trejo.
Ja, das glaube ich. Also, weil ansonsten, weiß nicht, bei 67 Millionen, dann ist doch, keine Ahnung, ein Drittel bis die Hälfte ist doch sonst schon an Gage weg.
Mhm. Ja, genau. Wobei ich sehe gerade, Jäger des verlorenen Schatzes hat 18 Millionen, also lag ich nicht ganz falsch mit 12, aber hat auch 390 Millionen eingespielt. Also das war noch ein besserer Ausgleich der Rechnung. Aber hier kann man auch sagen, durchaus erfolgreich. Und gilt auch heute so als Kultfilm. Also ich glaube, der hat heute noch einen besseren Ruf als damals. Wobei ich gelesen habe, dass damals so die Kritiken auch sehr viel Positives hatten.
Ja.
Ja. Es gab auch, wie immer, es gibt ja auch natürlich negative Kritiken. Aber da mir der Film gefällt, habe ich die positiven mir rausgeschrieben.
Aber man merkt im Film auf jeden Fall sein Alter an.
Merkt man das?
Ja. Meinst du, weil die alle so jung aussehen?
Das, aber auch, wie ich glaube, dass es heute sehr schwierig wäre, so einen Film mit so Frauenrollen noch durch eine Produktion oder in eine Produktion zu kriegen, außer du heißt Scorsese.
Okay, das war tatsächlich auch eine Kritik, die ich damals schon, die habe ich nicht damals gelesen, sondern die steht in der Wikipedia, dass die Frauenrollen sehr stupide oder egal waren in dem Film.
Ja, genau, also es gibt halt ab und zu mal eine Frau, aber relevant für die Handlung sind sie selten.
Ja, wirklich Personen, ja. Die sind ja nur Gegenstände, die sind ja nur Mittel zum Zweck. Hm.
Genau, aber insgesamt eigentlich eine gute Rezession und ja, dann würde ich sagen, oder habt ihr noch irgendwelche allgemeinen Infos zum Film? Sonst würde ich sagen, gehen wir in die Produktion und reden über die Leute, die da mitgemacht haben.
Ja, los.
Okay.
Das war dieses Wer wird Millionär, jetzt geht's los.
Ihr müsstet erstmal Werbung einspielen.
Nee, das machen wir nicht.
Oh.
Wir spielen ja unseren Podcast hier auch auf Rat von Jan hier in diesem komischen, wie heißt diese Musikbude? Spotify ein. Und neulich haben sie eine Folge von uns rausgeschmissen. Also ich hatte irgendwie 5 Tage Zeit, mich zu melden, weil in einer Folge wohl urheberrechtsverletzende Content enthalten war. Sprich,
welche war das denn?
The Harder They Fall haben sie rausgeworfen dann.
Auf Spotify. Kriegen wir nicht auch schon Copyright Strikes auf YouTube automatisch? Keine da werden doch immer noch die Folgen hochgeladen, oder?
Ja, die werden auch immer noch hochgeladen, aber da hat sich noch niemand gemeldet. Bei The Harder They Fall hat sich aber Spotify gemeldet, weil ich glaube, ich habe da einen Teil der, die haben ja glaube ich so einen Hip-Hop-Soundtrack gehabt und da hatte ich einen Teil einfach als Intro rein. Mm. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann nehm's halt raus, kann ich auch nicht mehr.
Schneid das bestimmt nicht nochmal auf, ihr Trottel.
Hört über unseren Podcast-Feed und nicht über so komische Filme wie Spotify.
Genau, halt genau.
Die wollen nämlich nur Geld verdienen, die Schweine.
Genau.
Ja, also auch erfolgreiche Podcaster, wozu ich uns zähle, verdienen über Spotify keinen einzigen Cent.
Genau. Und wir verdienen sowieso keinen einzigen Cent und deswegen ist es auch, glaube ich,
genau.
Nicht so also schlimm,
nicht
wenn wir mal
Podcasten, über so andere Sachen.
Ja.
Aber Merchandise.
Genau. Also wir verdienen auch kein Geld, wenn wir 10 Sekunden Schnipsel von irgendeinem Intro vom Film reinspielen.
Oder wenn wir NordVPN oder so.
Der Beste.
Oder wenn wir NordVPN den besten VPN vorbeigehen.
Grüße gehen raus an Lage der Nation.
Okay, Produktion. Michael Mann.
Fertig.
Kannte den jemand? Oder kennt den jemand von was anderem?
Nein. Ja.
Echt?
Von einem meiner Lieblings-Soundtrack-Filme. Also Filme, aber auch mit einem großartigen Soundtrack. Der letzte Mohikaner.
Ah, ich glaube, den habe ich nie gesehen. Aber ich habe gelesen, dass der den gemacht hat.
Kommt sofort auf unsere Liste.
Oh nein, was hast du getan?
Hey, magst du ihn nicht? Ich finde den super, den Film.
Aber der geht auch gefühlt 72 Stunden.
Ja, und besteht irgendwie wie Heat, nur gefühlt aus 3 Szenen. Aber allein diese Violine, ich kann sie gar nicht, aber es ist so, ach, die Endszene, boah, super Film. Also ja, den Collateral natürlich kenne ich, aber der ist so bei mir ein bisschen unter ferner Liefen.
Ah, den finde ich auch ziemlich gut. Also nicht so gut wie Heat, aber den finde ich auch.
Ich habe ihn vielleicht ein-, zweimal gesehen.
Ich kenne ihn, glaube ich, gar nicht. Wer spielt da mit?
Tom Cruise, Jamie Foxx.
Vielleicht kenne ich ihn doch. Das ist auch so ein
Jamie
Ding.
Jamie Foxx als Taxifahrer.
Ah, der. Ja, den habe ich auch gesehen.
Ja, und der Tom fährt Cruise so eine Nacht lang Tom Cruise Haaren. Durch die Gegend, der als Auftragskiller halt, naja, Auftrag nach
seine Arbeit macht.
Okay, genau. Dann bin ich mir nicht sicher, ob ich den je gesehen habe. Ich habe aber gelesen, auch ein witziger Fact, also sagen wir Fun Fact, dass Collateral da anfängt, wo Heat endet, nämlich an LAX am Flughafen, und da endet, wo Heat anfängt, nämlich an der Metrostation, Bahnstation.
Oh.
Und ja. Michael Mann hat dazu gesagt, ja, lustiger Zufall.
Ach, der hat Public Enemies auch Regie geführt? mit Johnny Depp. Sachen gibt's, wusste ich gar nicht.
Ja, Michael Mann hat vor allem, ich glaube, dafür, also dafür kennt ihn niemand, aber wenn ich jetzt sage, was der gemacht hat in den 80ern, dann kennt das wahrscheinlich sehr viele. Der hat Miami Vice gemacht. Als,
das kenne ich.
Serie, genau. Also das habe ich, glaube ich, auch nie wirklich geguckt. Aber das ist ja auch so ein Verbrechermilieu Dingens mit Cops und so weiter. Und das hat auch so ein ganz, so eine ganz eigene, so einen ganz eigenen Stil und so eine ganz eigene Ästhetik. Ich glaube,
deshalb hat er auch dann diesen Miami Vice Film gemacht.
Ach so, der hat ja, es stimmt, es gab ja in den 2000ern noch irgendwie.
Also weil Film, die Serie, die habe ich ehrlich gesagt nie gesehen.
Ja, aber die ist ja mit Don Johnson.
Zu jung und
Don Johnson haben wir ja, in unserer. Wo hat Don Johnson mitgespielt?
Ich weiß nicht, wo.
Alan Moore, Doktor. Ich muss hier alles rausschneiden.
Chivago.
Ich hab keine Ahnung, was Alan
ist. Hier mit dem, mit der blauen Haut. Der Comic, wo wir die Serie geguckt
Watchmen.
Haben. Watchmen, natürlich.
Der mit dem blauen Haut.
Ach, stimmt.
Der leuchtende Typ, der da nackt ist.
Klar. Mann, ich hab doch schon Alan Moore gesagt.
Ja, ja, richtig.
Ja. Im Weltraum rumhockt.
Da hat doch Don Johnson auch mitgespielt, genau.
Der hat ja, den Miami Vice Film, den habe ich auch gesehen und da habe ich gar nicht so außergewöhnlich in Erinnerung.
Den habe ich auch nicht gesehen.
Aber da spielt auch Jamie Foxx mit.
Ja, und Colin Farrell. Aber der hat auch nicht jetzt so die hohe Bewertung zum Beispiel auf IMDb. Interessant, so nach den 90ern flachen die Bewertungen so ein bisschen ab.
Ja, die Serie hat auf jeden Fall so den Ruf, dass sie ja auch so, sie hat ja so eine Neon-Ästhetik, so eine typische 80er-Jahre.
Ja, ich meine, die hat ja hier GTA
genau.
Vice City
schon
war
wieder
es, ne?
GTA, genau. Ja. GTA Vice City.
Super beeinflusst.
Mhm. Weiß eigentlich jemand, was Vice heißt?
Vize? Vice President?
Gibt's nicht eine Polizeiabteilung?
Ja, doch, Vice? Genau. Ja.
Und für was ist die zu Drogen oder was? Ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube Drogen und Prostitution und
Also es gibt ja
keine Gangster gibt, machen die das dann?
Nein, das dann. Die verfolgen die.
Naja, und manche machen auch beides.
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
Aber dann sind wir in Baltimore, oder?
Miami Vice spielt
ja,
nicht in Baltimore, nicht,
Also, ja.
Ich wollte jetzt eigentlich
überleiten. Aber ich glaube nicht, dass es Baltimore-spezifisch ist.
Okay. Genau. Also Miami Vice ist auf jeden Fall von Michael Mann gewesen. Das war mir auch nicht klar, dass das der gleiche ist, wie der Wien gemacht hat. Ja, ihr habt ja schon gesagt, Collateral, der letzte Mohikaner.
Ja, die anderen kenne ich nicht wirklich. Ferrari, Black Hat, das sind so die neueren.
Ich kenne Tokyo Vice tatsächlich. Das habe ich dieses Jahr gesehen. Das ist eine ganz neue Serie von einem, ich weiß gerade gar nicht, ob der Amerikaner ist oder Japaner, der auf jeden Fall irgendwie eigentlich ein Journalist ist und dann in so Verbrechermilieus in Tokio kommt. Und die habe ich deswegen gesehen durch Zufall, weil ich ja in Tokio war. Und dann, kurz nachdem ich zurückkam, gab es in der Mediathek von der ARD diese Serie. Und da habe ich mir die alle mal runtergeladen. Ich glaube, ich habe aber erst ein oder zwei Folgen gesehen. War okay. Aber nicht so, dass ich jetzt komplett weitergucken musste innerhalb von 8 Monaten. Aber das wusste ich halt auch nicht, dass er das gemacht hat. Das habe ich jetzt auch erst gelesen.
Eine Folge hat er da Regie
gemacht. Ach so, okay. Ah, ich dachte, die Serie ist von ihm.
Hat sie produziert und in einer Folge selber Regie geführt. Aber halt komplett produziert hat er sie schon.
Also doch, ist er der Showrunner sozusagen. Ja, steht so für betonten Realismus und visuelle Ästhetik, habe ich auch gelesen. Und findet sich beides, finde ich, in Heat wieder. Und bekannt für die Darstellung des nächtlichen Stadtlebens. Auch das findet sich in Heat
wieder. Ja.
Ist auch sehr viel, sehr dunkel in dem Film, muss man auch sagen. Ich habe allerdings auch gelesen, die Version, die ich hatte, das ist irgendwie nochmal die super-duper Director's Cut. Meine neueste Version ist wohl auch irgendwie noch dunkler als die anderen.
Okay. Wie lang war die?
Eine Stunde, nee. Sie haben auch die Hälfte geschnitten. 2 Stunden 50. Aber okay. Ich glaube, das war die vorherige Blu-ray-Version auch.
Ja, 170 Minuten.
Ja, ja. Und Michael Mann hat die Rechte auch daran rumzuschneiden, weil er sozusagen, das sein gehört, ist sein Film. Die Rechte liegen nicht bei irgendeinem Studio oder so und deswegen ändert er da auch mal immer mal wieder aber gerne was dran und legt eine neue Version auf, so George Lucas-mäßig. Hat er aber wohl, an Heat hat er wohl nicht viel verändert. Das macht er halt bei vielen Filmen, da sind Leute nicht so glücklich drüber. Aber was soll man sagen? Bei Heat ist es nicht so. Ansonsten muss ich sagen, habe ich von der Produktion noch niemanden kennengelernt, also die Namen sagen mir nichts. Selbst nicht vom Komponisten. Ich bin ja eigentlich immer so ein Filmmusik-Fan. Aber Elliot Goldenthal habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Der hat aber einen Oscar bekommen, irgendwann. Nicht für Heat, sondern für Frida.
Das Auffällige bei Heat ist ja eher, dass sie die Abwesenheit von Musik deutlich, also auf mich deutlich mehr gewirkt hat als die Musik selber. In manchen Szenen, zum Beispiel eben der berühmten Schießerei-Szene. Mitten in Downtown gibt es ja keinen einzelnen Musikton.
Hm. Oh, da fehlt mir echt irgendein Aufmerksamkeitsgehen. Ich krieg Musik einfach so selten mit. Also das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass dieser Film außergewöhnlich wenig Musikuntermalung hat.
Naja, der Film hat vor allem, und das würde ich halt auch sagen, der hat vor allem keine ikonische Musik. Der hat nichts, wo man ein Thema oder sowas kennt.
Ja. Ja, klar, es gibt schon so Momente, also gibt schon irgendwie 2 Minuten bei einem Indiana Jones-Film, wo ich die Musik auch wahrnehme, aber ansonsten halt nicht.
Also genau, also kommt, glaube ich, auch sehr auf die Musik an und auf den Film.
Ja.
Und bei dem ist es halt so, da wird die halt hauptsächlich für die Atmosphäre eingesetzt. Das ist ja immer so ein Wabern im Hintergrund.
Ja, die erfüllt bestimmt auch ihren Zweck bei mir, um mir mitzuteilen, was das jetzt für eine Szene ist, so, aber ich nehme sie halt nicht bewusst wahr.
Soll auch, glaube ich, hier so sein. Also, ja. Das meine ich ja gerade damit. Die soll man, glaube ich, auch eben nicht bewusst wahrnehmen. Bei Indiana Jones soll man die aber ja bewusst wahrnehmen und dann nimmst du die, glaube ich, auch bewusst wahr.
Man erinnert sich ja dann auch dran, wenn du sie irgendwo anders nochmal hörst, dann hast du ja sofort auch Szenen und Bilder im Kopf.
Das genau.
Hätte ich bei der Musik hier jetzt nicht tatsächlich, wenn ich die jetzt zufällig im Radio hören würde. Mhm. Aber muss ja auch nicht. Der Film funktioniert ja auch wunderbar ohne.
Genau. Elliot Goldenthal hat auch für Friedhof der Kuscheltiere, Demolition Man, Alien 3, 4 und eben diesen Frida-Film unter anderem die Musik gemacht, den ich nicht kenne, aber wofür er einen Oscar bekommen hat. Also scheint auch bekannt zu sein, nur nicht mir.
Und er arbeitet ja noch.
Ich weiß nicht, um 13.06 Uhr hat er vielleicht schon Schluss auf Freitags.
Ich meinte eigentlich eher, der letzte Film war von 2020.
Ah, ist ja noch nicht so lange her.
Nee, tatsächlich. Oh Gott, der hat die Musik zu diesem Final Fantasy Film gemacht, der hier fast Square in den Bankrott getrieben hat, diesen Animationsfilm.
Ja.
The Spirits Within.
Das lag bestimmt nicht an der Musik.
Ah, nee. Das war ich ja sogar auch. Im Kino, obwohl ich kein einziges Final Fantasy Spiel gespielt habe.
Aber gab's auch, warte, wie hieß der andere? Advent Children oder so?
Mhm, das war der zu Final Fantasy 7.
Ja, der war gut.
Der hatte ja auch was mit dem Thema zu tun. Der Kinofilm hat ja das einfach stimmt. Nur Narben genommen und hat sie eine komplett andere Story verfrachtet.
Ja, ja.
Ja, okay, zurück zu Heat.
Ja, also ich will eigentlich von den Produktionsleuten höchstens noch Dante Spinotti nennen. Ich weiß nicht, wie man ihn auf Englisch ausspricht, aber das ist der Kameramann und mit dem arbeitet wohl Michael Mann sehr oft zusammen. Der ist halt genau berühmt für diese bekannten Nachtaufnahmen. Man hat ja tatsächlich, finde ich, durch die Musik, durch diese sphärische Musik und diesen, die fliegen ja oft mit so einem Helikopter auch rum, das erinnert schon fast so ein bisschen an Blade Runner.
Mhm.
Also mich hat es an Blade Runner erinnert.
Die Lens Flares.
Mhm. Was ja auch in L.A. spielt, nur ein bisschen später. Nee, eigentlich.
Ein bisschen später.
Auch nur 2015 oder so spielt ja Blade Runner. Dann würde ich sagen. Also ihr müsst was sagen, wenn ihr noch was einwerfen wollt, sonst gehe ich dann jetzt weiter.
Ja, nee, aber
ist gut. Aber gibt ja nicht so viel Bekanntes da. Cast, ich glaube, da gibt es mehr Bekanntes.
Ja,
das
haben wir schnell abgearbeitet.
Al Pacino.
Ja, habe ich auch schon mal gehört.
Habe ich schon mal gehört. Willst du mit dem anfangen? Ja, gerne.
Direkt mit dem Unbekannten. Also
man kann entweder mit Al Pacino anfangen oder mit Robert De Niro. Nee. Ich glaube, wir können auch mit Trejo anfangen.
Geil.
Nö. Doch. Ich habe nur gerade geguckt, wie schon steht es dann in der Wikipedia. Das glaube ich tatsächlich, in der Deutschen steht Al Pacino zuerst, ja.
Ja, vielleicht haben die es mit Vornamen alphabetisch gemacht.
Vielleicht.
Und das ist ja auch das Tolle an diesem Film, ne? Dass so diese beiden ikonischen Gangster-Action-Helden, die beide so dieses leicht Italo-Mafiöse ausstrahlen, in diesem Film zusammenkommen und aufeinandertreffen.
Ja, glaub, das ist ja halt schon so diese ganz, ganz lange so nebeneinander her als einfach in der Generation zwei der größten Schauspieler sind. Und die,
ja,
die jetzt hier, die zwar schon im selben Film waren, aber halt noch nie gemeinsame Szenen hatten vorher. War, glaube ich, auch so ein großes, zumindest Marketing-Sides-Ding, was regelmäßig gespielt wurde.
Mhm. Und das war ja nicht so gesetzt, ne? Also Vincent Hanna, da gab es ja noch andere, die auf der Shortlist standen für die Rolle, unter anderem Mel Gibson oder Nick Nolte. Mel
auch
Gibson
Nick Nolte kann ich mir auch
vorstellen.
Ja, Mel Gibson ist halt vorbelastet durch Lethal Weapon.
Oh Gott, wenn der Vincent Hanna mit dieser Mähne.
Ist halt eine ganz andere Art von Film, deswegen finde ich es auch ganz gut, den nicht genommen zu haben. Also, weil die kamen ja auch so um die Zeit rum, oder? Zumindest
ja, spielt Lee für Rappen nicht auch in L.A.?
Ja, genau.
Und das hat ja viel wärmere Töne.
Ja, jeder Film in L.A. hat wärmere Töne. Hast du nicht mehr Podcast stimmt, aufgepasst?
Ja. Blade Runner auch?
Blade Runner? Ja, ich glaube nicht. Aha. Tatsächlich nicht.
Spielt ja auch viel nachts.
Ja.
Ja, und regnerisch und so.
Ja. Das ist ja auch nicht das L.A.
Ach so. Ein L.A.
Ja.
Jetzt waren wir bei Al Pacino.
Wir waren bei Al Pacino, ja.
Ja.
Ja, erstmal vielleicht, wen spielt er denn? Er spielt Vincent Hanna und der ist ein Lieutenant bei der Mordkommission in Los Angeles, der ziemlich obsessiv in seiner Arbeitsweise ist. Und?
Ja, und überhaupt in seinem Leben. Also der, außer dass er, was Lieutenant bei der Polizei ist, nicht viel anderes ist.
Ich bin immerhin dreimal verheiratet.
95% seines wachen Lebens einnimmt.
Ja, genau dieses dreimal verheiratet soll das ja unterstreichen, denke ich mal.
Ja, dass es einfach nicht klappt, weil er nie zu Hause ist.
Ja, und der ein sehr also weswegen nicht so Al Pacinos Schauspiel dem entgegenkommt, auch immer so ein bisschen, weiß nicht, überdreht, nicht ausgeschlafen, ich weiß nicht.
Ja.
Also immer so, der ist nicht so wie Robert De Niros Charakter ist, der ein viel
abgeklärter,
nicht kontrollierteren.
Ja.
Eindruck macht, währenddessen ja Al Pacinos Charakter. Ich habe die ganze Zeit den Eindruck, der kann in jeder Sekunde so eigentlich ausflippen. Also vor dem muss man immer ein bisschen Angst haben, weil er selber nicht weiß, was er jetzt in 5 Sekunden macht vielleicht.
So ein bisschen hat er das noch von Scarface rübergenommen, oder?
Ja, also ich glaube, das ist auch grundsätzlich, also kann natürlich sein, er sucht sich immer Rollen raus, aber ich würde auch sagen, das ist schon auch seine Art Schauspiel, dass er das sehr gerne macht.
Ja.
Dieses immer so ein bisschen, also ich will nicht sagen Overacting, aber expressiv.
Ja, aber
also jetzt.
Das ist schon Overacting, also das ist ja ein gleiches Wort für die gleiche Sache, expressiv oder Overacting. Ich glaube, das ist das schon.
Ja, dann sage ich Overacting.
Ja, aber das ist, glaube ich, absichtlich hier auch so eingesetzt. Weil das nämlich genau den Unterschied zwischen den beiden, du hast ja schon gesagt, zwischen den beiden darstellen soll, weil nämlich Robert De Niro extrem underactet, wie er das auch immer tut.
Ja, genau. Das ist nämlich hier auch keine Besonderheit für Robert De Niro, sondern diese, also diese zwei Charaktere. Man weiß natürlich nicht, was war zuerst da.
Doch.
Oder ich weiß es nicht.
Ich weiß es, Robert De Niro war zuerst da. oder was meinst du?
Nein, naja, hat jetzt mehr der Schauspieler die Darstellung des Charakters beeinflusst oder andersrum? Also, weil das kann ja auch eine Wechselwirkung haben, dass ursprünglich im Skript, weiß nicht, Robert De Niros Charakter eher ein bisschen unkontrollierter war und der Cop eher der
ja, obwohl
Charakter war. Ich sage ja nur, ich weiß nicht, was woher kommt.
Ja, ja. Der hat da ja schon Einfluss drauf genommen, ne? Der hat sich ja sehr akribisch vorbereitet für so eine Gangsterrolle und hat eben auch dann dieses Kalkulierende, dieses Kalte.
Du bist ja schon bei Robert De Niro, oder?
Auf jeden Fall es passt gerade. Ja. Mit einfließen lassen. Deswegen,
ich wollte nur wissen, wen du meinst.
Ja, genau, Robert De Niro. Weil der spielt ja auch den Gangster hier. Und ich glaube, dass dann eben dieses Kalkül von ihm automatisch dazu geführt hat. Und das ist einfach auch viel natürlicher. Also ich kann mir, Robert De Niro hat einmal eher so eine ekstatische Rolle, wenn er hier diesen bescheuerten Opa in der Comedy spielt. Weiß gar nicht mehr. Aber das passt nicht für ihn. Also deswegen kannst du auch wieder Ronin, da ist er genauso. Ne? Kalkulierend, berechnend.
Ja, das ist ja ganz oft schon ganz lang. Also ich denke die ganze Zeit hier an der Pate eben, weil die beiden, also der Pate 2, weil die beiden in diesem Film waren. Und auch da hat er schon, also das macht Robert De Niro schon sehr, sehr lange, dass er eher so eher mit weniger arbeitet als mit mehr.
Und hat auch immer diesen charakteristischen Gesichtsausdruck. Die Mundwinkel so leicht runtergezogen, die ist nachdenklich anerkennend, die Stirn so leicht in Falten gelegt und den Kopf ein Müh zur Seite schiefgelegt. Und dann subtil nickend. Das ist so dieser Robert De Niro-Blick.
Ja, ich hab gelesen, dass Al Pacino tatsächlich Michael Mann vorgeschlagen hat, die Spielweise so zu machen. Als würde dieser Polizist die ganze Zeit auf Koks oder auf irgendwelchen Amphetaminen sein, um sozusagen zu funktionieren. Ja.
Dann funktioniert das. Habe ich jetzt nicht.
Ja,
ich habe nicht an Koks gedacht, aber das würde sehr gut passen.
Aber es passt Idee. Ja auch, weil er dauernd Kaugummis kaut. Mhm. Ne? Dass er ja die ganze Zeit in Bewegung ist. Entweder er oder wenn er sitzt oder steht.
Ja.
Kaut er ja die ganze Zeit Kaugummi.
So voll im Adrenalin-Rausch irgendwie die ganze Zeit.
Irgendwas an ihm ist immer in Bewegung. Ne? Der ist so dieses Restless.
Ja. Und Michael Mann fand das wohl auch sehr gut, weil das nämlich genau diese Gegensätze dann hervorhebt.
Und dieser Film lebt ja vom Gegensatz, ne? Also die beiden sind sich so ähnlich, aber voll auf der anderen Seite des Gesetzes oder der Medaille. Und ne, das kommt ja auch in der ikonischsten Szene für mich in diesem Film vor, wenn Robert De Niro sagt, da ist noch eine andere Seite der Medaille. Ne, dass die beiden eben gegensätzlich sind in der Art, wie sie wirken, wie sie spielen, aber eben auch inhaltlich gegensätzlich sind, auf welcher Seite des Gesetzes sie stehen, aber sie gehören halt zusammen. Zusammen, ohne den einen kann der andere nicht existieren.
Ja.
Und sie leben beide für ihren Job. Es kommt ja auch so raus, dass Robert De Niro eigentlich genug Kohle hätte. Der müsste das wohl gar nicht mehr machen. Aber trotzdem macht er immer weiter.
Ja, weil er das, also wir sind ja noch gar nicht im Film.
Immer noch nicht.
Er sagt ja irgendwann so, ich bin nicht einsam, sondern nur alleine oder andere. Also, aber er hat
bin nicht
also,
alleine. Nee, genau, ja, nee, genauso wie
also er hat keine Menschen um sich rum, aber er behauptet, das wäre kein Problem für ihn. Aber er hat halt, also was soll er denn sonst machen? Also abgesehen von, ich mache lieber so Jobs, als irgendwo Geschirr zu spülen. Ja, also womit soll er denn die Zeit füllen? Der hat kein Privatleben.
Mhm. Und der Cop halt auch nicht. Vincent Turner hat auch kein Privatleben.
Ja. Weil das man sieht ja, ne?
Also er hat eins, ja, aber ja. Er merkt, aber das bedeutet ihm, genau. Also seine Priorität ist ganz klar.
Ja, ja man der, sieht ja der auch macht bei das beiden, zwar, weil man, ja. Bei beiden sieht man ja auch, dass sie eigentlich kein Zuhause haben. Ne? Vincent Turner hängt immer in dieser hässlichen Bude von seiner dritten Frau ab, die von ihrem Ex-Mann ist. Und das Zuhause in Anführungsstrichen von Robert De Niros Charakter, Neil McCauley, ist ja auch eher so eine Maklerrequisite. Also diese Wohnung ist ja komplett leer, da ist ja nichts drin.
Irgendwann gibt es ja die Frage von einem anderen Charakter, der fragt, wann kaufst du dir endlich Möbel? Und sagt er, wenn ich Zeit habe. Also da ist nichts drin, genau.
Außer eine Kaffeemaschine.
Genau, und egal, was die anderen erzählen, das kommt doch sogar in dieser Diner-Szene zwischen den beiden, dass Al Pacinos Charakter irgendwie versucht zu sagen, hast du keine Lust auf so ein normales Leben irgendwie mit Baseball und Barbecue und so weiter. Aber hat er selbst ja auch nicht.
Ja, ja, genau. Fragt ja Robert De Niros Charakter, was ist denn normal, Baseball und Barbecue?
Genau.
Da kommt und dieses ikonische Al Pacino, yeah.
Genau, aber es ist halt eine Lüge. Also ja, die er sich total. Vielleicht auch selbst erzählt.
Nee, das ist keine Lüge. Das sagt er, das ist normal. Dann fragt er, und das hast du? Und dann sagt er, nee, ich, mein Leben ist ein Trümmerfeld oder sowas. Das sagt er ja dann auch.
Mhm, das ist okay. Ja auch total am Arsch. Aber andere Filme von Al Pacino brauchen wir jetzt nicht aufzählen. Ne? Also ich würde gerne noch mal, also Pate 2 waren die beiden zusammen, jetzt Heat und mir fällt noch Irishman ein.
Ja, aber brauchen wir nicht aufzählen.
Nee, aber halt, ich fände es nur interessant zu wissen, wo die beiden zusammen gespielt haben. Diese so. Drei kennen.
Mhm. Ah, okay.
Mhm. Ja, kann ich jetzt auch keinen vierten spontan beisteuern.
Und von den dreien muss ich sagen, ist Heat eindeutig der Beste für mich. Tut mir leid. Aber
das war kein, oh Gott, wie kannst du das noch sagen, sondern das waren. Ich finde keinen von den dreien richtig schlecht. Also Irishman hat mir auch am wenigsten gut gefallen. Boah, aber zwischen der Pate und Heat.
Das weiß
Paten habe ich auf jeden Fall viel öfter gesehen.
Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass der in Once Upon a Time in Hollywood mitspielt. War bestimmt nur so ein kleiner Gastauftritt, oder? Habe ich das gerade?
Von Al Pacino?
Ja.
Nein. Ja, doch, also der ist ein Film, ich weiß nicht, ob er Regisseur oder Produzent ist oder so. So ein Studiomensch.
Ich kenne noch Im Auftrag des Teufels. Auch aus den 90ern. Da spielt er den Teufel.
Richtig.
Mit Keanu Reeves. Da weiß ich noch am Ende in so einem, da ist er in so einem Haus und hält da auch so eine theatralische Rede.
Das hast du den Film auch gut zusammengefasst.
kennst du den auch? Ich wollte den Film ja jetzt nicht zusammenfassen. Oder? Ich meine, da hat er genau so eine, so eine Overacting-Performance eigentlich gehabt, wie hier auch.
Ja.
Ich habe noch gelesen, der hat sich akribisch auf die Rolle vorbereitet, aber das kann man eigentlich zu jedem sagen von den Hauptdarstellern. Das stand irgendwie bei jedem. Also der hat in seinem Fall ist er sozusagen mit Polizisten mitgegangen und hat sich da den Streifenalltag angeguckt.
Ja, ich habe den Eindruck, dass Michael Mann irgendwie einen guten Ruf hat und so in der Schauspiel. Wie sagt man denn? Unter Schauspielern.
In der Schauspiel-Community.
Community, genau. Also eben, ich finde alleine schon, wenn ein Film so tief, so gut besetzt ist und trotzdem nur so ein relativ geringes Budget hat, dann müssen da schon viele dabei sein, die sagen, ja, ich habe richtig Bock, mit dem Film zu machen.
Hm. Robert De Niro hat ja auch zum Beispiel bei Brasil mitgespielt und da hat er auch, glaube ich, auf die Gage verzichtet oder so. Mhm. Einfach nur, weil er da Bock hatte, in einem Terry Gilliam-Film mitzuspielen.
Ja.
Also die machen das nicht schon nur, um Geld zu verdienen, die haben auch Bock manchmal. Oder sie sagen, dann werde ich von meiner bisherigen Rolle vielleicht, von meinem bisherigen Fokus. Das gibt es ja auch manchmal, dass man irgendwas anderes machen will, um nicht auf irgendwas festgelegt zu sein oder so. Aber das ist ja hier jetzt definitiv nicht der Fall. Also höchstens für Al Pacino vielleicht schon, weil der spielt ja sonst auch eher die Rollen, die hier Robert De Niro spielt. Ja, die Bad Guys, oder? Oder was spielt er denn in der Pate? Spielt er doch auch eine Mafiosi,
den
oder?
Den Paten.
Ja, okay.
Ja, genau. Dann nur.
Uff. Ich überlege jetzt gerade. Ach nein, das würde ich so gar nicht sagen.
Nee.
Nee.
Haben wir aber.
Ja, jetzt wurde es gesagt.
Ja, geht halt nicht mehr.
Also, ja, macht er auch, aber halt auch ganz oft nicht.
Okay.
Ja.
Wahrscheinlich habe ich einfach nur die Filme im Kopf, Scarface und sowas.
Ja.
Ja. Aber ich finde jetzt auch in Heat ist er halt, weißt du, eigentlich ist er einer, der sehr verantwortungsvoll auch ist, ne? Der aufpasst auch auf seine Familie irgendwie, auch wenn es dann zu spät ist, aber der sich kümmert, ne? Auch bei Schießereileuten sagt, geh runter, sich um dieses Kind kümmert, aber irgendwie ist er trotzdem ein Arschloch. Und deswegen ist es auch für mich schwierig, da zu sagen, der ist the good guy, weißt du, weil er zu seiner Rolle als Scarface trotzdem noch, also dieses Aufgedrehte macht für mich eben auf das, der spielt, ist er halt good guy, bad guy, für mich ist dann so schwierig, das zu unterscheiden.
Ja. Das ist doch normalerweise mal mein Problem.
Stimmt. Ja, ich überlege gerade, weil mein Problem ist ja tatsächlich immer, ich brauche immer, wie sage ich das, Personen, mit denen ich irgendwie eine Beziehung aufbauen kann, also die mir nicht egal sind bei einem Film, sonst finde ich einen Film scheiße. Und da ich das bei der Pate nicht kann, mag ich der Pate nicht, weil das ja für mich alles nur Mafiosi sind, mit denen ich keine, denen ich irgendwie nichts Gutes wünsche, wo ich nicht mitfiebere, wenn die da sind. Und hier bei dem Film ist es irgendwie genau andersrum. Hier kann ich irgendwie mit beiden was anfangen. Hier fiebere ich irgendwie mit beiden Personen mit, obwohl die ja von den verschiedenen Seiten. Vielleicht muss ich doch mal Dinge.
Und auch eigentlich beides keine coolen Leute sind.
Nee, genau.
Nee, tatsächlich nicht.
Aber
hast du das nicht auch manchmal, dass wenn du einen Charakter absolut nicht magst, dass du dann trotzdem mit ihm mitfieberst und einfach nur darauf wartest, dass ihm irgendwas Schlimmes passiert?
Ja.
Also, dass du es quasi von der anderen Richtung aus
siehst. Nee, mein Problem ist ja eher, wenn es dann nur, wenn es aber keinen anderen gibt, den ich mag, das ist, glaube ich, eher mein Problem. Wenn es bei einem Film niemanden gibt, den ich mag. Es darf schon Leute geben, die ich nicht mag.
Ja, wenn ich jemanden, also ich brauche entweder jemanden, den ich mag oder jemanden, den ich nicht mag. Das reicht mir dann.
Okay.
Dann habe ich ein Ziel vor Augen.
Ich brauche immer mindestens Leute, die ich mag. Und da, hier habe ich irgendwie auf allen Seiten.
Nehmen ja auch nicht so.
Ja.
Ja, aber es gibt ja so viel. Ich weiß nicht, also weil wir können ja mal noch ein bisschen weiter im Cast gehen.
Ja, ja. Ja. Wir sind, dabei haben wir schon so viele.
Ja.
Wow, zwei.
Also, weil es hat, ich finde, es hat fast jeder Charakter auch eine Seite, die man mögen oder zumindest respektieren kann. Also, weil so spontan fällt mir ehrlich gesagt nur, weiß nicht, fallen mir zwei Charaktere ein, die durch die Bank irgendwie als Arschlöcher präsentiert werden.
Okay, aber zum Beispiel sag sie mal noch nicht. Wir kommen ja gleich auf sie und dann raten wir, ob das der ist.
Genau.
Aber es ist ziemlich einfach.
Auf jeden Fall schon vor.
Ja, wirklich super. der Charakter von Val Kilmer.
Ja.
Den also auch du doof?
Nee.
Auch der.
Falsch
also
geraten.
Natürlich sind das irgendwie alles Leute, die haben sich als Job rausgesucht. Wir überfallen, wir begehen die ganze Zeit.
Wir sind Kriminelle.
Verbrechen, wir sind Kriminelle und nicht nur, also wir töten auch im Zweifelsfall. Aber auch der hat seine, also wird ja ein Stück weit als normaler Mensch dann da gezeigt. Er hat Eheprobleme und ist aber auch ein unglaublich loyaler Mitarbeiter, Angestellter, wie nennt man das da? Ich weiß es nicht.
Teammitglied.
Der ist ja schon die rechte Hand, ne?
Ja, aber wobei, weiß ich, also finde ich, also bei dieser kleinen Gruppe aus hier Robert De Niro, Val Kilmer, Tom Sizemore,
finde ich die rechte Hand und Tom Sizemore die linke. Aber wenn es zum Beispiel zu der Übergabe von dem Geld gibt, ne, dann ist Val Kilmer die Rückendeckung für.
Nein.
Beide.
Sind einfach beide.
Ach ja, stimmt, der beide steht, der andere steht vorne vor der Tür. Stimmt. Mit der Schrotflinte.
Ja.
Okay, dann halt ist Robert De Niro halt beidhändig
jeder
unterwegs.
Jeder gemäß Skill
eingesetzt. Sind ja auch Freunde irgendwie, sieht man ja dann auch später. Das ist ja nicht nur, nur Geschäftspartner sozusagen.
Ja, aber ja, das ist
was
schon
ja auch dieses ganze Ding, was Robert De Niro, also sein, ich benutze einfach immer die Schauspielernamen, weil ich kann die Rollennamen nicht. Was er die ganze Zeit erzählt, sich selbst und uns, ist, dass das ja alles so super professionell ist. Das, was du vorhin schon erwähnt hast, so man muss hier, schaff dir nichts an, was du nicht in 30 Sekunden irgendwie fallen lassen kannst, weggehen kannst. Und man kriegt aber auch regelmäßig gezeigt, dass sich alle nicht dran, also
genau.
Er macht dass sich alle, wenn es drauf, also wenn es tatsächlich mal auf die Probe gestellt wird, dann ist es alles Bullshit. Also dann ist es doch genauso, ich entscheide nach Gefühl wie alle anderen halt auch. Aber die anderen, also zum Beispiel gegenüber Al Pacinos Charakter, der tut nicht so, als wäre es anders.
Die haben
also
ja
der,
auch
der hat nicht
Familie.
Diese ganz professionelle Kontrolle. Nein, ich mache ja alles kühl, überlegt. Es funktioniert, sein Leben ist trotzdem auch nicht, ist trotzdem auch nicht rosig so. Aber der erzählt sich selber, glaube ich, nicht ganz so viel. Oder da ist das, ist der Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung vielleicht nicht ganz so groß.
Ja, obwohl er hält sich ja selbst auf jeden Fall schon dran, aber verlangt das nicht von den anderen.
Robert De Niro, also, meinst du?
Er hält sich.
Also sehe ich auch nicht so. Nur solange es halt nicht getestet wird. Dann lernt er einmal eine Frau kennen, wo er merkt, okay. Also weil alleine sein, wenn sich niemand für dich interessiert, ist ziemlich einfach.
Ich würde aber nicht sie jetzt nehmen, weil bei ihr hält er sich an sein Prinzipium. Der hält sich nur selber nicht an das Prinzip, wenn es noch darum geht, noch mal kurz eine Sache zu erledigen, obwohl The Heat schon so groß ist. Also der Boden brennt und der Boden ist Lava und er macht noch mal kurz den Abstecher. Das ist das, wo er sich selber nicht wirklich dran gehalten hat. Aber am Anfang zum Beispiel, wenn das mit dem Geldtransporter schief geht, er exekutiert ja am Ende dann die dritte Wache, nur weil er weiß, gut, jetzt den am Leben zu lassen, bringt auch nichts mehr.
Ja, aber das ist auch keiner auf die Probe stellen für ihn.
Nee, aber das ist seinem Prinzip folgend, das ist ja keine
Ja,
Probe.
Natürlich, aber ich folge seine meinem Routine. Prinzip auch oft, wenn es halt meine Routine ist. Du, ich kann ganz oft
kein Bier trinken. Aber dann würde ich sagen, bei der Frau war er auf die Probe gestellt, aber hat sie nachher ja doch fallen lassen.
Nee, was heißt fallen lassen? Aber er hat ja vorher zum Beispiel schon ganz viele Schritte gemacht, die dem einfach widersprechen. Also,
genau,
dass er sie überhaupt
dann,
ein zweites Mal angerufen hat. Ab dem Moment war sie nichts mehr. Und das sieht man dann ja auch, war sie eben keine Person mehr, die er von jetzt auf gleich von der er weglaufen kann.
Ja, und das würde mich mal interessieren, ob das irgendwo im Internet steht, ob mal jemand die Stoppuhr rausgeholt hat. Jetzt springe ich zum Ende des Films. Wenn er halt da vor dem Auto steht, ob das 30 Sekunden sind, ehe er sich wegdreht und geht.
Selbst wenn, sind die 30 Sekunden ja schon 5 Stunden vorher abgelaufen.
Das stimmt.
Also alleine, dass er dieses ganze Theater betreibt, um diese Frau, die er, also
noch
ganz ehrlich, wie viel Zeit haben die, also wie lange kennen die sich denn?
Ja,
weil sein
Es ist nicht seine Partnerin von 20 Jahren.
Okay, wenn du sagst, ja stimmt, die sind, ne, vielleicht erinnert er sich dann in dem Moment an seinen Spruch und sagt, okay, dann jetzt nochmal 30 Sekunden, aber du hast recht,
ich weiß nicht,
die sind vorher abgelaufen.
Dieser Abstimmung, die drei machen mit, sollen wir diesen einen Job noch machen? Natürlich stehen sie da und diskutieren drüber, aber eigentlich sagen sie sich alle gegenseitig, es ist eine dumme Idee, wir sollten es nicht tun. Lass es uns tun.
Ja.
Das ist sogar zu viert, okay, ich vergesse eigentlich.
Ich aber ich glaube, jeder vergisst eine Maschine.
Sind wir immer noch beim Cast oder haben wir jetzt schon den halben
Wir sind immer noch bei Al Pacino. Wir sind immer noch bei Al Pacino.
Waren wir nicht bei Robert De Niro?
Waren wir leider noch nicht. Lass uns noch mal Al Pacino zu Ende bringen und dann vielleicht mal die Szenen vom Film im Film besprechen.
Okay.
Al Pacino wollte ich nur noch sagen, was mir manchmal auffällt und wo ich mir Gedanken drüber mache und ich weiß nicht wieso. Al Pacino ist genau wie Columbo Lieutenant bei der Polizei. Ganz oft sind aber die Lieutenants bei der Polizei, so wie bei Bosch zum Beispiel, so Mittelmanagement, die eigentlich nur im Büro sind. Aber dann gibt es wieder so ein paar Sachen wie bei Columbo oder hier, da sind die Lieutenants, die auf der Straße sind und ermitteln. Sonst sind das immer die Detectives, da komme ich nie mit.
Okay, ich glaube, das ist einfach halt ein Film.
Okay.
Ich weiß nicht, wie deep es ist.
Fällt mir nur auf. So.
Ja, aber also Ränge bei recht mit.
Ja. Ränge bei der Polizei sind für mich wie Filmmusik für Phil. Ich nehme die einfach.
Der ist Lieutenant.
Ja, vor allem, weil ja auch in der deutschen Version bei Columbo heißt er ja auch Detective und nicht Lieutenant. Aber im Original ist er ein Lieutenant. Egal. So. Und dann wollte ich nur noch sagen, das unterstreicht so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es von euch gesagt hat, dass ich glaube, Phil, dass Schauspieler irgendwie von Michael Mann und so beeindruckt sind und da mitmachen wollen. Das wurde tatsächlich, habe ich als Quelle gefunden, dass Pacino von ihm und seiner akribischen Arbeit, Regiestil und so weiter beeindruckt war und dass er das regelrecht genossen hat, mit dem zu arbeiten. Mhm. Also das unterstreicht das, was du eben gesagt hast. Und sonst habe ich mir tatsächlich nichts mehr zu ihm aufgeschrieben, was wir jetzt nicht noch schon in einer halben Stunde besprochen haben. Wir können wegen mir zu Robert De Niro übergehen. Also nennen wir mal seinen Namen. Der Charakter heißt
Robert
Neil.
De Niro.
Danke, Ben.
Neil McCauley.
Genau, wir haben den ja tatsächlich schon genannt, weil das ja ein echter Schurke war.
Genau.
Ja, und das ist er eben auch. Der ist so ein richtiges Mastermind, kann man sagen. So ein, die ziehen so Heists durch, habt ihr das auch schon gesagt. Und die sind halt extrem, oder vor allem er ist so der extrem alles gut plant und vorbereitet. Und
der seine Truppe irgendwie auch so fair zu behandeln scheint, dass die ja extrem loyal sind.
Ja.
Das hatte ja auch schon so diesen leichten Mafia-Boss-Charakter, wenn die sich da abends zum Essen treffen mit allen Familien.
Ja.
Und er passt ja auf seine Jungs auf, was auch beinhaltet, dass er ihre Frauen bedroht, wenn es sein muss.
Ja, also er kümmert sich da auch mehr um die Beziehungen seiner Freunde als um seine eigene.
Ja, er hat ja kein Leben. Deswegen mischt er sich so in das Leben seiner Leute.
Er hat ja keine Zeit. Weil er muss sich ja die ganze Zeit um die anderen kümmern. Es ist nicht, dass er nicht kann, sondern er hat einfach keine Zeit.
Er hat keine Zeit.
So beschäftigt als Vertreter.
Ja.
Da kommt ja auch später in der Restaurantszene, wo er diesen Traum hat, dass er immer trinkt. Da sagt er auch, das bedeutet, dass ich keine Zeit habe. Jetzt bin ich schon wieder beim Film. Robert De Niro zählt Heat zu seinen persönlichen Lieblingsfilmen, bei denen er mitgemacht hat.
Okay.
Und in diesem Lieblingsfilm ist die Diner-Szene wohl auch seine Lieblingsszene.
Das wusste ich nicht, okay.
Aber das glaube ich, dass es Spaß gemacht hat für beide.
Gab wohl insgesamt so 6 bis 8 Takes, hatte der mal gesagt.
Moment, jetzt willst du nicht über die Diner-Szene reden, oder?
Nee, aber es gab 6 bis 8 Takes.
Okay, super.
Wovon? Dazu kommen wir später.
Sonst, wir sind jetzt beim Charakter und beim Robert.
Eine riesige Bandbreite von Möglichkeiten, Charakteren, die er spielen kann, aber hauptsächlich spielt der Gangster. Also ist am bekanntesten, würde ich sagen, für seine Gangsterrollen.
Ja, ich habe noch gelesen, er ist einer der ersten gewesen, die hier bei dem Film dabei waren und er hätte auch Al Pacino mit reingebracht dann und vorgeschlagen.
Okay.
Und auch hier habe ich gelesen, das habe ich aber irgendwie bei allen gelesen, dass die halt total Bock hatten, mit Michael Mann da was zu machen. Und der hat sich ja auch akribisch vorbereitet und hat da mit, der war in irgendwelchen Falls in Prison und so weiter, hat er besucht und Interviews mit Häftlingen geführt und was weiß ich.
Gott, hat der eine Filmografie.
Ja, da hat eine eigene Seite, weil sie so lang ist.
Wir hatten ja auch schon in einem Film, den wir besprochen hatten, nämlich in Angel Heart, weil hat er mitgespielt.
Ja, aber es kennt ja auch jeder Robert De Niro. Also den muss man ja jetzt nicht vorstellen.
Bekannt geworden wahrscheinlich durch Taxi Driver.
Ja, würde ich sagen. Obwohl, Pate 2 war, glaube ich,
war das vorher,
früher, oder?
Echt?
Als Taxi Driver.
Tatsächlich, ja.
Ja.
Ah, hätte ich nicht
aber
gedacht. Das sieht so jung aus in Taxi Driver.
In Pate 2 ist er auch recht jung.
2 Jahre
wahrscheinlich 2 Jahre jünger.
Nicht so viel. Hat man sofort gesehen. So, nee.
Aber was ich damit meine, ich habe letztens noch mal einen Netflix-Film mit ihm gesehen, da spielt, also der heißt irgendwie The Intern, glaube ich, der Praktikant, wo er halt so einen älteren arbeitslosen Mann spielt und er wird dann eben ne, der Intern, Praktikant von so einer Start-up durchstartenden und der ist richtig charmant in diesem Film und das ist halt so eine, weiß nicht, ist das eine Rom-Com oder so, aber es ist auf jeden Fall so eine, so ein bisschen Comedy. Mäßig. Man lernt nie aus, heißt er im Deutschen. Und total nett. Also auch diese, oder in Silver Linings Playbook spielt er den Vater von, wie heißt der noch? Von dem Hauptcharakter eben. Und da spielt er, der spielt halt so den netten, vielleicht ein bisschen zu strengen Vater manchmal. Ah ja, von Bradley Cooper. Und auch da, super Rolle. Was anderes als jetzt den typischen Mafiosi und schießwütigen, berechnenden Kriminellen. Aber für die Rollen ist er nicht so bekannt, aber spielt er auch super. Mhm. Oder, okay, das ist jetzt auch wieder Mafiosi, aber der macht ja auch Mafia-Comedies mit Malavita oder hier
Reine Nervensache.
Reine Nervensache, genau, Anger Management.
Nee, Analyze This.
Ach, Analyze This, Anger Management ist damit.
Das ist eine Serie, oder? Nee, ist auch ein Echt? Film, aber das glaube ich nicht mit Robert De Niro.
Ja, und Dings
war mit dabei. Adam Sandler, glaube ich.
Mhm. Wag the Dog.
Ja, Wag the Dog, genau.
Als auch Berater des Präsidenten. Auch mal keine
Mafia-Geschichte. Stimmt. Ja. Den könnten wir auch mal irgendwann. Ich glaube, der steht schon auf unserer Liste.
Bestimmt, den hast du garantiert draufgetan.
Okay, also Robert De Niro, Schauspieler, solltet ihr euch merken.
Genau.
Der kommt noch mal ganz groß.
Nachwuchstalent. Mir fielen auch hier noch, oder ich habe mir hier noch ein paar Sachen zum Film aufgeschrieben, die ich jetzt vielleicht noch nicht genannt habe. Was will ich denn da noch sagen?
Das ist einer der wenigen Filme, wo er einen Bart hat.
Das habe ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben. Gute.
Direkt notiert.
Ja. Ja. Also dieser echte Macaulay, der hat da wohl auch mitgemacht als Berater. Und von ihm hat De Niro dann auch so diese kühle, disziplinarische oder Selbstbeherrschungsart übernommen.
Okay.
Das heißt, er hat sich tatsächlich mit dem unterhalten. Ich habe ja vorher gesagt, er war da auch in Gefängnissen und so weiter. Also hat sich da schon ziemlich vorbereitet. Und was ich auch noch gelesen habe, ist, dass seine Darstellung für Christopher Nolan auch eine Vorlage war in The Dark Knight. Mhm. Überhaupt Heat als so. Referenz. Und was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, ansonsten auch. Das haben wir aber schon besprochen. Improvisation und zurückhaltende Ausdruckskraft, das ist ja genauso sein. Also zumindest zurückhaltende Ausdruckskraft ist sein Markenzeichen. Mhm. Da haben wir genug schon drüber gesagt. Bei Al Pacino, das war ja völlig falsch in der Kategorie, aber naja, jetzt haben wir es schon gesagt.
Ja, das passt
schon. Also wegen mir können wir dann zu Val Kilmer à la Chris.
Vielleicht könnten wir die anderen etwas zusammengestutzter besprechen.
Haben wir ja jetzt schon mit Robert De Niro.
Genau.
Aber können wir sehr gerne machen.
Wenn ihr alles unter Al Pacino packt, was sollen wir euch da machen?
Wir haben es ja nicht unter Al Pacino gepackt, sondern unter Cast.
Al Pacino hat uns einfach, so wie er spielt, vollkommen zügellos haben wir über ihn gesprochen.
So, beim nächsten kann ich den Nachnamen nicht aussprechen. Chris
Sheehan. Val Kilmer.
Val Kilmer.
Danke.
Du meinst Chris. Den Charakter, den er spielt?
Ja.
Chris.
She herrlich.
Ja. Keine Ahnung, das ist bestimmt irisch, oder?
Kann sein. Wer weiß das wirklich?
Ja, Ja, was für Haare. Also wirklich.
Ja. Was für Haare. Stimmt, hier hat nämlich Val Kilmer so eine, wie nennt man das denn?
Zopf. Perücke?
Das ist keine Perücke,
ich
oder?
Ich glaube nicht.
So ein Zopf, ich weiß, den er sich nach hinten nicht, bindet.
Ob er wirklich, hatte er wirklich da so lange Haare und er hat sie dann am Ende abgeschnitten oder war es eine Perücke?
Ich glaube nicht, dass das eine Perücke war.
Also,
hat er sich
schon aber ist ja krass, ne? Das ist mal Vorbereitung auf eine Rolle.
Aber das gibt's doch oft.
So die Haare wachsen. Ja, aber die waren ja bestimmt 3-4 Jahre stimmt, nicht geschnitten.
Das dauert schon lange, da hast du recht.
Da wusste er noch gar nicht, dass er den Film mitspielt.
Ja.
Hat er sich schon vorbereitet.
Vielleicht nach Willow. Bei Willow hat er doch auch lange Haare.
Stimmt, da hat er auch so lange Haare gehabt, ja.
Mhm. Auch ein super Film. Genau, Val Kilmer, Willow. Mehr braucht man nicht sagen.
Genau, Batman. Weiter.
Top Gun, natürlich. Ne?
John Boyd.
Nee, wir sind doch schon noch bei Val Kilmer.
Ach so.
wenn du jetzt gerade Filme aufziehst, dann muss man natürlich Top Secret aufzählen.
Nö.
Doch?
Ich dachte, er wäre zu geheim.
Das war der erste,
noch gar nicht drüber reden.
Das war der erste Film mit Val Kilmer. Von Abrams und Zucker. Kennt ihr doch, oder?
Mm.
Wo er einen amerikanischen Popstar spielt, der als Geheimagent nach in die DDR muss.
From the makers of the original Airplane.
Kennt ihr nicht? Ihr kennt nicht Top Secret?
Das bin ich. Ich gucke gerade. Nee, aber also ich sollte ihn mir auf jeden Fall angucken.
Die coolen Gummistiefel.
Setze ich mir mal auf die Watchlist.
Ja, mach das
mal. Oh mein Gott.
Da spielt sogar Grand Moff Tarkin mit. Wie heißt er?
Peter Cushing.
Peter Cushing spielt damit in der kurzen Rolle, ja.
Und Omar Sharif.
Ja. Ja, genau. Also das war Val Kilmers erster Film, eine Komödie, und Val Kilmer ist da echt sehr gut drin.
Ja, der hat ein super Comedian-Talent. Also war auch hier Willow belebt von
diesem Charakter. Ja, aber auch in Batman.
Genau, bei Top Gun spielt er ja den Gegenspieler sozusagen von Tom Cruise, ja.
Genau.
Eis. Baby. Dun. Aber in Heat sollte ursprünglich eine andere Rolle spielen, nämlich die eines Detectives. Also eines von den
Also kein Lieutenant.
Nee, genau.
Okay.
Eines von der Crew von Hannah. Wollte aber lieber den hier spielen und hat sich da dann auch so durchsetzen können. Und jetzt kommen wir zu dem Fun Fact, den der Jan schon im Vorfeld in den Chat geschrieben hat. Der hat sich so akribisch auf Schießerei und Waffen vorbereitet, dass die Art, wie er die Waffe nachlädt während des Gefechts später oder während der Gefechte, die wird für Militär- und Polizeitrainings bis heute gezeigt in verschiedenen Ländern.
Generell, wie man sich wohl aus so einer Situation zurückzieht. Wie die drei das auch machen, gegenseitig Deckung geben und dann laufen die anderen.
Mhm.
So, ansonsten habe ich nichts über Val Kilmer.
Auch nichts gegen den.
Ja. John Voight. Voight.
Ja, den kennt man auch. Der Vater von Angelina Jolie.
Genau. Und er spielt den Vater von Lara Croft in.
Ja, richtig.
Ja, den kenne ich vor allem aus Die Akte Odessa.
Mission Impossible.
Aber Die Akte Odessa ist so der Film, da war der ganz jung. Und das habe ich schon mehrmals von geredet, oder? Ist so eine deutsch-amerikanische Produktion. Und die ist aus den 60ern, glaube ich. Nee, muss aus den 70ern sein, weil die spielt nämlich am Tag, an dem Kennedy umgebracht wurde. Da beginnt die. In München. Und da geht es darum, dass er sozusagen aufdeckt, wo die ganzen Nazis dass es da so eine Organisation gab, die Flucht der Nazis aus Deutschland.
Mhm. Organisation der ehemaligen SS angehört.
Genau, das heißt Odessa, richtig. Kennst du den?
Nein.
Auch nicht, okay. Aber okay.
Also nur von aus kleinen Erzählungen, nein.
Guter Film.
Ich kenne ihn tatsächlich aus Anaconda.
Autsch.
Stimmt. Ein bisschen guter Film.
Würde er sich bestimmt freuen, das zu hören.
Das war der einzige Film, den er gemacht hat, oder?
Nein. Aber ich hab einen Softspot für so Filme. Also Anaconda ist echt so schlimm.
Das ist schlimm, ich will ihn sehen.
Und da spielt er diesen abgebrühten Flusskapitän.
Am Ende wird er gefressen, oder?
Ich glaube, ja. Das ist ja so ein bisschen, ich glaube, so geritten auf der Welle des weißen Hais.
Nee, nee, der war viel später, oder?
Aber der war viel, viel später. Als also Anaconda drauf, war Ende 90er, Weiße Hai war ja viel früher. Ja. Aber halt, weißt du, Monster, also Tiere, die dich fressen können. Und die Kerbe schlägt er.
Aber extrem übertrieben, absichtlich extrem übertrieben. Weil diese Anaconda ist ja, also ist so ähnlich eher wie dieser Fisch hier. Die haben doch diese B-Movies mit diesem Hai da auch gemacht. Shark, oder wie hieß der? Nee.
Sowas. Mega Shark oder so?
Ja, dieser fliegende Hai da.
Megalodon?
Ben, oder tu doch nicht so, als wüsstest du nicht, wie der Film heißt.
Ich möchte nicht darüber reden.
Aber sowas, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber ihr habt da scheinbar ein Insider-Ding, aber sowas ist das Anaconda.
Das ist quasi wie ein Asylum-Film.
Whatever.
Genau, die du Firma, weißt doch nicht nur, wie dieser Film heißt, du könntest noch 20 andere aufzählen.
Das ist doch die Firma, die immer die großen Hollywood-Filme nachmacht in schlecht.
Ach, hat Ben da einen Sweet Spot für?
Nein.
So ähnlich.
So ähnlich. Einen Sour Spot.
Er schaut immer Schläferz.
Soft Spot.
Ah, ein Soft Spot.
Schläferz, ja, da kommen immer ganz viele davon tatsächlich. Das
ja, wen spielt er denn eigentlich? Nate heißt er.
Nate.
Und Nate ist so der, wenn man GTA 5 kennt, wie hieß denn nochmal der immer so, dieser Alte im Hintergrund? Also es ist so ein alter Ganove, der da jetzt nicht aktiv mitmacht, aber der eigentlich so die Verbindungen hat und im Hintergrund alles regelt.
Ja, der verkauft quasi die Sachen, die sie stehlen.
Der ist das so ein bisschen auch, der Auftraggeber.
Der Hehler und der Auftraggeber, ja.
Ja, ja, sowas, genau.
Ja, der vermittelt Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nimmt dafür eine Provision.
Ja.
Ja,
wenn man möchte, gegen eine kleine Provision kümmert er sich auch um den Verkauf deiner Ware. Ja.
Hat auch die Haare lang. Auch ungewöhnlich lang für John Boyd.
Komisch lang vor allem.
Ja. Ja, das reicht eigentlich, oder?
Ja. Dann reicht das für heute. Tom Sizemore.
Wayne Grow, Tom Sizemore ist richtig, genau. Tom Sizemore. Wen spielt er? Den Michael Cerito.
Ja.
Slick, der alles Slick nennt.
Slick.
Das ist ein guter Punkt, da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Da habe ich nämlich was nicht verstanden.
Gut.
Aber will ich jetzt noch nicht drüber reden, das wäre nämlich in einer Szene.
Der ist auch so ein ich brauche jemanden für einen Mafia-Film-Charakter. Oder ich brauche jemanden, der gut aussieht in der US-Army-Uniform.
Richtig, wollte gerade sagen, der steht immer doch gefühlt Black immer Down. Soldaten. Ja. Ja. Und hier Saving Private
Ich dachte
Ryan.
Jetzt eher an Soldat James Ryan.
Ja, aber also für mich war seine ikonische Rolle in Black Hawk Down, weil der Charakter da auch so, weil es einfach so witzig ist und das so gut, wie er die ganze Zeit so da durch den Kugelhagel läuft und links und rechts sterben die Leute.
Das ist doch der in Black Hawk Down sagt, auf die Aussage eines Soldaten, der ist aus dem Hubschrauber gefallen, sagt er, wie geht denn das?
Ja.
Ja, das war der Kommandant von dieser Humvee-Kolonne.
Genau.
Mhm. Ja.
Ich mag Tom Sizemore irgendwie immer.
Ja, der hat
Hatte. Ist leider letztes Jahr gestorben, ja.
Ja.
Ja, hatte, glaube ich, auch privat, also ich glaube, schwieriger Mensch, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
Nicht so wie John Voight.
Keine Ahnung.
John Voight ist der totale Trump-Supporter.
Ja. Oh Gott. Puh. Ja, das, okay, und ich glaube, Tom Sizemore hatte, das weiß jetzt nicht, wo der politisch steht, aber ich glaube, Leben lang Probleme mit Drogen und Alkohol und auch irgendwie Frauen geschlagen und also schwierige Persönlichkeit. Aber geht mir als Schauspieler, also auch dafür, weil ich weiß nicht, ob ich jemals einen Film gesehen habe, wo er die Hauptrolle spielt. Aber er ist mir immer im Gedächtnis geblieben. Also der hat schon eine Präsenz. Also ich weiß nicht, im Film nennt man es wahrscheinlich nicht Bühnenpräsenz, aber
Leinwand
bleibt im Gedächtnis. Leinwandpräsenz.
Aber das, wenn du auch guckst, also am Anfang, oder ich sag mal auf dem Hochzeit seiner Karriere hat er so zwei 2, 3 Filme pro Jahr gemacht. Aber jetzt, wenn es so an die 2010er geht, da kannst du dich durchscrollen und da kommt ein Film nach dem anderen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Filme in 2011 zum Beispiel.
Der hat aber seinen Drogenentzug öffentlich verfilmt, also öffentlich als Documentary gemacht, steht hier.
Ja.
Ja, aber wenn man dann die Filmnamen auch mal so anguckt, da ist schon ziemlich viel Rotz dabei, oder?
Ja, da hat er wahrscheinlich auch nicht jedes Mal eine halbe Million bezahlt bekommen für.
Megalodon Rising.
Ist das wieder so ein Film? Ja.
Aha.
Das ist die Fortsetzung wahrscheinlich des B-Movies oder des C-Movies.
Ich gehe fast davon aus. Es hat auch selbst im Englischen hat der Film keinen Artikel, den man anklicken kann. Der muss richtig gut sein.
Ja, aber seine Charaktere mag ich auch immer. Egal, ob das
in das stimmt.
Private Ryan oder so ist oder in
ja,
Black Hawk Down. Und auch aber hier, mochte ich den Charakter sehr.
Mhm.
Sag ich aber erst, wenn wir in die Szenen kommen.
Ach so. Ja,
ist von dieser Gangstertruppe, würde ich sagen, eigentlich fast noch der normalste, oder? Also der so noch am ehesten ein normales Leben führt, neben ich überfallen meiner Freizeit Geld transporten.
Ja. Ja, der anscheinend auch alles schön, ne? Meint
ja genau. Der eine Robert Familie hat, ne? Seine Finanzen.
Du hast ausgesorgt, hast Häuser, Aktien, was auch immer.
Ja, private Alters.
Aber er entscheidet halt auch nicht selber, ne? Der sagt ja, was du sagst, mache ich.
Mhm.
Ja, kann dann, wenn man möchte, positiv als Loyalität deuten.
Nö.
Ich nicht. Oder, na doch, wenn man es positiv deuten möchte, meine ich.
Dann kann man ja. Ich mache das.
Ja. Man kann es auch anders deuten. Ja.
Michael Cerito.
Ja.
Heißt er. Dann der letzte im Bunde dieser Truppe ist Trejo, gespielt von Danny Trejo.
JJ Jojo?
Was?
Ja, ich glaube, du hast deinen Namen falsch ausgesprochen. Versuch's nochmal.
Trejo?
Ja, so.
Stell dir mal vor, der kommt aus Südamerika.
Nee, der kommt aus den USA, hat nur mexikanische Vorfahren.
Der hat ein Taco-Kochbuch rausgebracht. Hat anscheinend auch einen Taco-Truck. Und bekannt für Machete.
Oh ja. Da hat übrigens auch Robert De Niro den Antagonisten gespielt.
Echt? Ach echt? Okay. War ich gar nicht
mehr. Ja, war der nicht dieser Gouverneur da, der irgendwie die Grenze zumachen wollte?
Ich erinnere mich nur noch an die eine Szene, wo er aus dem Fenster springt und sich an einem.
Ja, genau.
Ja.
Wo er an dem Darm aus dem Fenster springt?
Genau.
Ja.
Ich guck gerade, ich dachte immer, der hätte irgendwas mit From Dusk Till Dawn zu tun gehabt.
Hat er auch.
Hat er auch, ja.
Genau. Aber das war tatsächlich ja nach Heat. Ah, okay. Das ist ja ein Jahr später. Ja. Ich habe davor gesucht. Das war ja völlig falsch. Okay. Der hat ja auch so eine Vergangenheit, die sehr kriminell ist. Und das meinte ich eben, der sollte eigentlich gar nicht mitspielen bei dem Film, sondern der war als Berater für Raubüberfälle in der Handlung vorgesehen bei dem Film.
Okay. Vielleicht war das wie im Film. Robert De Niro kam auf ihn zu, wir brauchen noch einen vierten Mann.
Kannst du Autos fahren? Ja, okay, alles klar.
Bist du
deshalb
sauber?
Heißt die Rolle auch einfach so wie er.
Vielleicht.
Ja, die haben einfach nichts dazu geschrieben.
Es ist keine Zeit mehr, dass du noch einen Namen auswendig lernst.
Weil er saß nämlich auch, der hat auch irgendwie eine schwierige Vergangenheit, Drogendelikte und so weiter. Und saß 5 Jahre lang in Folsom Prison vorher. Und hat dann sozusagen das Licht gesehen durch die Schauspielerei.
Verrückt.
Ja.
Und das im amerikanischen Justizvollzugssystem, was er so überhaupt nicht auf ihr kennt das Wort ausgelegt.
Wiedereingliederung.
Ja.
Ja, danke sehr.
Genau, das hatte er aber abgeschlossen, das Rehabilitationsprogramm für Drogensüchtige. Und macht auch bis heute als tourt durch Schulen sozusagen und erzählt sozusagen seine Story und
guter Typ.
Will, genau.
Mhm,
will
auf jeden Fall.
Will die Welt verbessern.
Ja.
Ist hier der Fahrer, gell? Genau,
der Fahrer. Genau. Der erste Fahrer.
Mhm. Ja.
waren zumindest glaub, alle aus dem Team.
Ja,
ja, ich meine, klar, wir haben ja schon gesagt, Natalie Portman spielt mit, hatten wir ganz am Anfang gesagt. Die spielt ja die Stieftochter von Hannah.
Genau.
Also vor allem von Al Pacino. Aber ja, sind auch noch ein paar andere Leute dabei, die man vom Gesicht her, sage ich mal, kennt. Wie jetzt hier
William Fichtner.
Ted Levine, den man aus Monk kennt, der spielt hier halt auch einen Polizisten.
Mhm. Wen spielt
Ted Levine? William Fichtner spielt den Typen, Polizei den sie geklaut haben.
Chef.
Okay.
Ja.
Ja.
Sind halt ein paar
der dabei. Der auch in Black Hawk Down mitgespielt hat.
Richtig, ja.
Ja.
Oder Wes Studi, den kennt man als Antagonisten. Street Fighter. Ja, oder eben aus Der letzte Mohikaner.
Ja, da auch.
Da spielt er den
ja, natürlich. Stimmt.
Mhm.
Den Bösewicht.
Ja. Genau, und hier, Roger Van Zandt zum Beispiel, das ist so, finde ich, einer der wenigen Charaktere. Also mit dem hat ja niemand Mitleid, wenn er in dem Moment dann erschossen wird.
Siehst du, das, genau, das ist so einer, wo ich mir denke, geil, hoffentlich passiert dem
was. Wir wollten doch raten.
Einen ja, habt ihr ja nicht. Und? Ihr hattet gerade eure Chance und keiner hat was gesagt.
Ja, und den
Ringo
ja,
natürlich. Ist der andere.
Ja, also ja, da haben sie sich aber auch gar keine Mühe gegeben.
Legen wir noch eine. Wie wäre es mit Serienfrauenmörder? Das wäre doch noch was, damit man ihn hasst, ne?
Ja, und lass ihn die ganze Zeit, also
mit einem Hakenkreuz auf dem Bauch.
Auf der Stirn am besten.
Menschen.
Nee, hat er auf dem Bauch. Hat er
ja, ich weiß. Ja. Also. Hätten sie ihm auf die Stirn pappen sollen.
Also da war noch dieser komische, also nein, nicht komisch, da war noch dieser Leibwächter-Typ von dem Geldwäschetyp.
Von Vincent.
Der war noch sympathischer als Wayne
Grove. Dr. Bob heißt der.
Ja, im Film. Dr. Bob.
Ich hab gelesen, das ist, ich kenne den nicht, Henry Rollins, das ist irgendwie ein Punk-Musiker eigentlich gewesen. Ich kannte ihn.
Also auch.
Ja.
Ja.
Genau.
Und hier der schleimige Marciano, der mit Charlene Chihelis was zu tun hatte, ist der dritte Charakter, bei dem es niemandem leid tut?
Nein, den finde ich. Also der ist ja nicht böse.
Aber du hattest doch auch nur gesagt bei zweien, oder?
Ja.
Ah, ich hatte drei im Kopf, sorry. Okay.
Ja. Ja. Also den würde ich jetzt nicht irgendwie als meinen besten Freund haben wollen, aber böse ist der nicht.
Ich weiß nicht, ob wir da am Anfang drauf zu sprechen kommen, aber als Schauspieler ist mir direkt am Anfang am Anfang des Films, den wir immer noch nicht besprochen haben, der erste quasi Nebendarsteller, der ins Bild gekommen ist, als sie da den Sprengstoff kaufen, habe ich direkt gedacht, ey, den kennst du doch irgendwoher, der Typ, der das verkauft, und das war das war Martin Ferrero, der Anwalt aus Jurassic Park.
Ah.
Der dann auf dem Klo gefressen wird.
Der auf dem Klo gefressen wird, genau.
Ja.
Und das war ja auch
die erste Menschenopfer, glaube ich, in Jurassic Park.
Ja, weil Jurassic Park ist ja 93, glaube ich, rausgekommen, der hier 95, deswegen sieht er quasi noch genauso aus wie in Jurassic Park.
Das habe ich jetzt von Tim gelernt, dass Jurassic Park und Schindlers Liste, dass das die beide Filme in einem Jahr gedreht wurden.
Gestern gelernt. Ei.
Da hat er aber Arbeit gehabt, der arme Mann.
Ja, George Lucas musste sogar noch einspringen.
Man muss nur Freunde wie George Lucas haben. Ja, sollen wir dann in medias res gehen?
Nee, wir haben noch eine wichtige Person vergessen. Natürlich. Edie, gespielt von Amy Brenneman, die ja jeder hier aus der Runde natürlich kennt aus The Leftovers.
Ja.
Ja, also ich kenne The Leftovers ja nur aus eurem großartigen Podcast.
Wieso sagt Phil da jetzt nichts?
Weil Phil gerade noch überlegt. Oder er ist kurz was zu trinken wollen.
Jetzt mein Verbündeter weg.
Ach, doch nicht alles.
Ich habe letztens einen Reddit-Post gelesen, was sind die besten Serien jemals? Und da gab es auch einen, der gesagt hat, The Leftovers.
Siehst du.
Recht weit oben sogar.
Ja, aber dann muss ich jetzt noch warten, bis Phil wieder da ist. Aber ich kann ja noch kurz über William Fichtner sprechen. Den kenne ich tatsächlich, weiß gar nicht wieso, aber immer wenn ich den sehe, und das ist immer, wenn ich Heat gucke, dann weiß ich, dass der in dieser Serie, wo die aus dem Gefängnis ausgebrochen sind, mitgespielt hat. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich glaube, Prison Break.
Prison Break.
Prison Break, weiß nicht.
Da ist er wieder.
Da hat Sehr schön. Da hat er nämlich den FBI-Agenten gespielt, der die verfolgt, meine ich.
Ich kenne ihn tatsächlich auf jeden Fall aus Armageddon.
Ah, richtig, da war er ja nämlich der Astronaut, der das Raumschiff geflogen hat.
Okay. Genau, genau.
Den Soldaten. Warst du gerade kurz weg?
Ja.
Okay, weil mir haben Verbündete gefehlt. Ich habe gesagt, natürlich fehlt als wichtige Person noch Edie, gespielt von Amy Brenneman, die wir alle kennen aus.
Also, Six Feet Under und Leftovers.
Oh, genau, das wollte ich.
Falsche Reihenfolge.
Weil niemand hat sie gekannt.
Ja, das war Absicht.
Okay, okay. Gut. Dann sind wir mit dem Cast schon durch.
Yay. Und aber das, William Fichtner hat übrigens auch bei Black Hawk Down mitgespielt.
Ah, okay. Ja, das Problem ist, da haben die ja alle keine Haare, da erkennt man die ja alle nicht.
Ja, ich glaube, da haben einfach alle mitgespielt.
Wahrscheinlich.
Black Hawk Down hat gefühlt jeder mitgespielt. Legolas hat mitgespielt, Obi-Wan hat mitgespielt. Alle haben sie mitgespielt.
Tom Hardy hat da mitgespielt.
Stimmt.
Ja, alle haben da mitgespielt.
Und alle sahen gleich aus. So ist das bei Soldaten.
Dafür sind sie ja da.
Wir haben ja jetzt, der Film besteht ja eigentlich nur aus 3 Szenen, wie Jan sagt, wir sollten ja jetzt eigentlich ziemlich schnell durchkommen.
Machen wir einen zweiten Teil, oder?
Du meinst, weil wir jetzt fast 1,5 Stunden über Cast und Produktion geredet haben?